Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 22.11.2015, Thema: Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus.
Ewigkeitssonntag, ein Tag, an dem wir erinnern an unsere Verstorbenen, aber eben, wie schon angekündigt, ein Tag, an dem wir es auch thematisch behandeln, das Thema Ewigkeit. Aus diesem Grund heute die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus. Eine Geschichte, die uns Jesus erzählt, die von zwei Männern handelt, die in Israel gelebt, gewohnt haben. Und ich habe hier mal einen Stich mitgebracht von Julius Schnorr von Karolsfeld. Er lebte von 1794 und 1872 und der beschreibt eben diese Szene. Wir sehen hier, sehen wir den Lazarus, der hier von den Hunden angeleckt wird. Wir sehen den Reichen im Überfluss und wir sehen beide, nachdem sie gestorben sind, hier einen Mann, der Reiche im Hades und der Lazarus in Abrahams Schoß. Und die Geschichte wollen wir uns jetzt gerne anhören und ich danke dir, Miriam, dass du uns das vorlesen wirst.
Sie steht in Lukas 16, Abvers 19. Vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Ich finde diesen Text von heute sehr, sehr spannend, weil er ausdrückt und aussagt, was einmal kommen wird. Die eigentlichen Adressaten dieses Textes waren wieder einmal, wie so oft, die Pharisäer. Sie waren geldgierig und haben sich so verhalten wie hier dieser Reiche. Und dass es die Pharisäer sind, das erkennt man an diesem Verhalten. Aber wenn wir den Text nachher gemeinsam anschauen, gibt es noch diverse andere Stellen, wo es deutlich wird, Jesus meint die. Aber das heißt nicht, dass Jesus uns nicht meint. Im Gegenteil, auch dieser Text spricht in unser Leben hinein und auch spricht hoffentlich uns an. Es handelt also von einem reichen Mann, der immer wieder und kostbarste Gewänder trug, sich jeden Tag ein Fest leistete, was eben auch hier in diesem Bild deutlich wird. Hier wird der Reiche umsorgt. Seine Angestellten, die legen ihm ja fast die Nahrungsmittel in den Mund. Ja, und Gott hat ihn gesegnet. Er konnte in seinem Leben viel Geld verdienen. Und das hat man natürlich von seinem Geld, doch um in Saus und Braus zu leben. Ja, und wer reich ist, der kleidet sich doch auch vornehm und lebt vergnügt. Oder eben mit der Werbung gesprochen, man gönnt sich ja sonst nichts. An diesen Merkmalen können wir auch erkennen, dass es sich um einen Pharisäer handelt. In Lukas 20, 46 heißt es, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern einherzugehen und lassen sich gerne grüßen auf dem Markt und sitzen gern oben an in den Synagogen und bei Tisch. Ja, das war dieser Mann, ein reicher Mann. Aber unser Text von heute spricht von zwei Männern. Hier begegnet uns etwas, was Jesus nur einmal gemacht hat in einem Gleichnis. Er hat diesem Mann einen Namen gegeben. Er nennt ihn Lazarus und dieser Name sagt sehr viel aus über etwas aus über sein Gottesverhältnis. Lazarus heißt, Gott ist meine Hilfe. Durch diesen Namen macht Jesus die Person in diesem Gleichnis zum Stellvertreter der frommen und armen Juden. Das ist unserem Text sehr wichtig, denn wegen Armut allein landet man nicht in Abrahams Schoß. Und die Armut des Lazarus, die war tatsächlich ein Jammerbild. Er lag obdachlos auf der Straße. Das griechische Wort, das hier benutzt wurde, bedeutet, dass er ja dorthin geworfen wurde. Er konnte vermutlich noch nicht einmal mehr laufen. Er wurde sorglos abgelegt, hingelegt, entsorgt und hoffte vielleicht auf die Gunst der Reichen. Vielleicht haben sie ihn auch ganz bewusst eben an diese Tür gelegt. Und Lazarus war krank, elend, leidend und übersät von eitrigen Geschwüren und Wunden. Und er war hungrig. Und er war auf die Brocken angewiesen, die man ihm gnädigerweise zuwarf, oder wie es im Text heißt, die vom Tisch der Reichen hinunterfielen. Und was sagt ein Sprichwort? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und dann zu alledem kommt noch mehr hinzu. Es gab in Palästina Hunde, die nachts herrenlos durch die Gassen streunten. Ich habe das neulich schon mal erwähnt in einer Predigt, wo es um die Schoßhunde ging. Hier sind es die sogenannten Paria-Hunde, bildeten die Gesundheitspolizei damals. Diese Hunde waren Aasfresser. Sie kamen in Rudeln in die Stadt, räumten alles auf, was genießbar, in ihren Augen genießbar war. Und wenn diese Hunde jemanden trafen mit eitrigen Geschwüren und halb tot da liegen, dann haben sie schon mal da auch die Wunden geleckt. Aber dass diese Hunde kamen, ist ein Zeichen dafür, dass er sich wahrscheinlich fast nicht mehr wehren konnte. Denn diese Hunde, wie schon gesagt, waren Aasfresser. Keiner wollte diese Köter im Garten haben und jedes Mal, wenn diese Hunde auftauchten, wurden sie weggescheucht. Wenn aber ein Mensch so krank ist, dass die Hunde ihm die Wunde lecken, dann merkt man, der kann wahrscheinlich gar nicht mehr. Der ist tatsächlich am Ende. Und arm und reich, das gibt es auch heute noch. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die das ein bisschen gegenüberstellen. Links eine furchtbare, Slum, eine furchtbare Ansammlung von Menschen, die kein Geld haben. Und rechts ein schönes Haus, jeder Balkon mit Pool. Und das Schlimmste an diesem Bild finde ich, dass das alles genau gegenüber ist. Arm und reich, das ist an dieser Stelle sehr deutlich. Arm und reich gibt es auch heute noch. Auch hier zwei Bilder, die das gegenüberstellen. Ja, arm und reich. Beide Männer sterben. Und Lazarus wird von den Engeln in den Schoß von Abraham getragen. Schoß Abraham war eine Bezeichnung für eine ganz innige Geborgenheit, die die gerechten und frommen Juden im Totenreich erwarteten und erhofften. Das war das, was ja auch in den Büchern stand, in den Mosebüchern, in ihren mündlichen Überlieferungen. Abrahams Schoß, da wollte ein frommer Jude hin. Und Lazarus, er bekam diesen Ehrenplatz. Und der Schoß Abrahams wird an anderer Stelle so genial schön beschrieben. Es ist zum Beispiel das Paradies, in dem die Menschen leben werden, die eine Entscheidung für Jesus zu Lebzeiten gefällt haben. An anderer Stelle wird, das gefällt mir sehr gut, dieses mit einem himmlischen Festmahl beschrieben. Aber mit Worten können wir das, was einmal kommen wird, wenn wir als Christen zu Jesus kommen, überhaupt nicht beschreiben. Alles würde wahrscheinlich irgendwie zu kurz kommen, aber Jesus benutzt ganz bewusst Bilder, damit wir es eben ansatzweise irgendwie verstehen. Der Arme war in Abrahams Schoß. Der Reiche, der bekam ein feierliches Begräbnis. Das war zumindest das Letzte, was ihm sein Reichtum brachte. Und wir kennen ja die Begräbnisse der reichen Menschen. Hier ein Bild, schaut ein bisschen her, von der Beisetzung der Lady Di. Massen an Menschen. Der Leichnam wurde durch diese Gassen getragen. Und am Ende, ja, sterben auch sie. Das ist der letzte Gewinn, den der Reichtum brachte. Aber warum landete denn der Reiche im Hades? Warum kamen bei dem Reichen keine Engel? Kam er etwa in die Hölle, weil er reich war? Martin Luther hat dazu gesagt, müssen denn Christen alle arm sein? Die Antwort, nein. Denn äußerlich Geld haben ist an und für sich nichts Unrechtes oder nicht Unrecht, sondern Gottes Gabe und Ordnung. So ist niemand darum selig, heute würde man sagen, so wird niemand darum gerettet, dass er ein Bettler ist. Und ich würde ebenfalls diese Frage mit Nein beantworten. Denn das, was der Reiche sich gönnte, ist nicht so schlimm. Sondern das Schlimme ist letztlich, wie er sich gegenüber den Armen verhalten hat. Das war das Schlimme. Das Corpus Delicti, so wie man sagt, ist die Untätigkeit des Reichen. Ja, vor seiner Tür, vor seiner Haustür, da starb ein Mensch. Nicht, was er besaß, brachte ihn ins Hades, sondern wie er sich verhalten hat. Und auch ein weiterer Vers von Luther, er hat gesagt, wer etwas hat, der sei Herr über sein Gut. In den Händen soll das Gut sein, nicht im Herzen. Soll ein Christ geben, so muss er zuvor haben. Wer nichts hat, der gibt nichts. Also der Reichtum, das Geld, wird nicht verpönt. Das Reichtum, das Geld darf aber nicht Herr über unser Herz werden, sondern soll in unseren Händen sein, damit wir es weitergeben. Ihr kennt vielleicht diesen Herrn und wenn nicht, kennt ihr zumindest diesen Schuhladen. Gibt's ja auch in Gladenbach, ich mache jetzt keine Werbung. Dieser Mann heißt Deichmann. Herr Deichmann war ein Mensch, der lebt mit Jesus. Und ihm gehören eben diese Kette an Schuhgeschäften. Und er sagte über sein Geld, ich habe es nur zur Verfügung, es gehört mir nicht. Und aus diesem Grund hat er zum Beispiel ein Missionswerk gegründet, das nennt sich Wort und Tat. Sein Geld war ihm nicht wichtig, aber er will Geld verdienen, damit er das, was er hatte, weitergeben kann. Und Jesus hat uns dieses Gleichnis erzählt, um uns zu zeigen, wie der Reichtum den Tod bringen kann. Jesus macht uns deutlich, wie Reichtum zur Gefahr werden kann. Und das gilt auch heute noch. Lazarus kommt auch noch heute in unserer heutigen Zeit vor. Und ich habe überlegt, wo sind denn die Lazarusse? Komisches Wort. Wo sind denn diese Menschen, die in der heutigen Zeit? Da kommen Menschen, da sind Menschen in armen Ländern. Menschen, die im Elend hausen, so wie wir es eben auf den Bildern gesehen haben. Das sind Menschen, Ausländer, die nach Deutschland kommen, in der Hoffnung, hier ein neues Leben anzufangen. Es gibt Menschen, die haben eben keine Arbeit, kein Verdienst. Solche, die in Trauer leben, weil sie eben Angehörige, Menschen, liebe Menschen verloren haben. Andere, die alt, schwach sind, die vielleicht nicht mehr in unseren Gottesdienst kommen können. Es gibt andere, die haben psychische Schwierigkeiten, Menschen, die verletzt sind. Wer nimmt sich ihre an? Manchmal ist Lazarus auch in unseren Ehen zu finden. Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkollegen und Schulkameraden. Oder vielleicht warst du selber schon einmal ein Lazarus. Einer, der Hilfe brauchte. Und Lazarus wohnt tatsächlich auch heute noch hinter manchem Fenster, an dem wir manchmal sorglos vorübergehen. Und da muss ich immer an einen Spruch denken, den mir meine Oma gesagt hat. Sie hat immer gesagt, Heiko, im Leben musst du sehen. Sie meint damit, wenn irgendwo jemand Hilfe braucht, dann muss ich sehen und dann handeln. Sehen, das war auch immer das, was wir in der Krankenpflege gelernt haben. Bevor man aus dem Zimmer rausgeht, den Rundumblick. Kommt da an die Klingel der Patient? Hat er vielleicht noch zu trinken? Soll ich nochmal nachschenken? Oder muss ich nochmal das Kopfteil zurechtrücken? Oder wie auch immer, Fenster schließen oder Mülleimer leeren? Was auch immer, dieser Rundumblick. Hat er was zu tun mit Sehen? Zu überlegen, was sind die Dinge, die jetzt die Menschen, die ich gerade sehe, brauche? Und die Folge des Sehens ist dann das Handeln. Die zweite Meile gehen. Johannes heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich habe gefragt und mich gefragt, woran hängen wir unser Herz? Was hindert uns, die Lazarusse zu sehen? Und gerade wir in Deutschland haben es doch eigentlich ganz gut. Natürlich, wir sind auch die Meister im Jammern. Aber eigentlich haben wir es doch ganz gut. Sonst würden wahrscheinlich auch nicht sämtliche Flüchtlinge nach Deutschland, Germany, Alemannia fliehen wollen. Natürlich gibt's auch da den einen oder anderen, der Geldnöte hat. Aber uns geht's gut. Das ist für Jesus aber nicht das Problem. Wir können uns Kleider leisten, wir haben im Normalfall ein Dach über dem Kopf und wir haben zu essen und wir werden versorgt. Jesus möchte uns aber in diesem Text auch vor dem Reichtum warnen. Und wie oft führt Reichtum zu Hochmut, zu einer gewissen Überheblichkeit oder einer Kurzsichtigkeit? Und aus diesem Grund warnt uns Jesus in der Bibel vor dem Reichtum, im Lukas. Aber dagegen, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Das wird ja auch ein bisschen deutlich in unserem Text von heute. Oder, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel komme. Wenn ich überlege, warum wir in Deutschland so wenige Christen haben, dann sage ich manchmal, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in Deutschland einfach auch satt sind. Wozu brauchen wir denn Jesus? Natürlich brauchen wir Jesus, weil er das Wichtigste ist. Aber für einen normalen Mensch, den es gut geht, braucht doch Jesus nicht. Und gleichzeitig in den Ländern wie in Asien, wo Christen verfolgt werden, da wächst da sind Bekehrungen, da ist Wachstum im Glauben, weil die Menschen verfolgt werden. Oder weil ich kann es nicht genau sagen, aber sie sind nicht satt und sie sehen in Jesus den Halt, den eben die Menschen brauchen. Und wir sind in der Gefahr, vielleicht auch in Deutschland, dass eben wir als Reiche nicht durch das Nadelöhr gehen. Ein weiterer Vers. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird an einem hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist eine Bezeichnung eben für das Geld. Und ein letzter Vers. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das ist das Schlimmste überhaupt, finde ich, im Reichtum. Der Reichtum erstickt das Wort. Schlimm wird es, wenn es unseren Sinnen und Trachten eben nicht mehr zuerst nach Gott sucht. Wenn wir nur noch das suchen, was uns gefällt. Wenn wir nur noch leben für uns. Und das führt dann zu der Situation, von der wir heute gehört haben, von dem reichen Mann. Er hat den Nächsten übersehen. Er lag direkt vor seiner Tür. Darum wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Ja, das ist das Problem des Reichtums. Und vielleicht auch unser Problem. Reichtum, Armut. Und jetzt haben wir das Normale hinter uns gebracht. Zwei Menschen, arm und reich, beide sterben, beide werden begraben und jetzt kommt der große Unterschied. Lazarus ist in Abrahams Schoß und der Reiche im Hades. Luther hat hier mit dem Hölle übersetzt. Das ist aber eigentlich vom Griechischen her nicht ganz richtig, denn Hades ist der Aufenthaltsort der Verstorbenen, bis Jesus einmal wiederkommen wird. Und wie ist dieser Aufenthaltsort der Verstorbenen im Hades? Wir haben ja da Bilder im Kopf. Und das Fernsehen malt uns ja diesen Zustand vor Augen. Zum Beispiel in der Werbung. Erleben wir immer wieder dass dort auch eben die Hölle, Hades, genannt wird. Leider ist der Nachteil, dass hier die äußere Erscheinung zwar wiedergegeben wird, wie es Jesus berichtet hat, aber nicht die innere Qual, die Schmerzen. Das Bewusstsein, ich bin nicht bei Gott, ich habe es nicht geschafft, ich habe mich zu Lebzeiten falsch entschieden, das wird in der Werbung nicht erwähnt. Es wäre auch nicht wirklich verkaufsfördernd. Damit wir die Menschen die Realitäten der unsichtbaren Welt verstehen, benutzt eben Jesus Bilder. Und die Unterwelt, ein Ort von unendlichen Qualen, Feuer und Hitze bestimmen diese Umgebung. Der Reiche, der leidet Pein in diesen Flammen. Das griechische Wort für Qual kann man sogar mit dem Wort Folter übersetzen. Und in dieser Qual und Folter plagt diesem Reichen ein verzehrender Durst. So wie auf dem Stich, was ich da an der Seite habe, mit dem deutlich wird. Und die Sache hier mit dem Kaltgetränk, was hier so fröhlich hitzig angeboten wird, das wird mit Sicherheit nicht so sein. Das Schlimmste, was ich mir aber vorstellen kann, ist eigentlich für den Menschen im Hades, dass er den armen Lazarus sieht. Wir erinnern uns, dieser Mann ist ein Pharisäer. Er sieht den Lazarus da sitzen, wo er eigentlich hin wollte, wo er eigentlich dachte, dass er hinkommt, weil er Pharisäer ist. Er sitzt, der Arme, am Ehrenplatz, den er sich gewünscht hat. Und das muss eine unheimliche Qual sein für die Menschen, nicht bei Gott zu sein und sich dessen auch noch bewusst sein. Aber Jesus will uns nicht nur das Hades vor Augen malen, sondern er will uns auch deutlich machen, dass wir in Abrahams Schoß eine gute Position haben, ein Ort des Trostes. Kennen wir doch früher als Kinder, wenn man traurig war oder sich verletzt hat, wo flüchtet man hin, entweder zu Mama oder zum Papa, auf den Schoß. Da spürt man die Nähe, die Wärme, die Geborgenheit. Und das erlebt hier dieser Arme jetzt an diesem Ehrenplatz. Und dann geht diese Geschichte weiter. Der Reiche hat zwei Bitten an Abraham. Vater Abraham, so spricht der Reiche. Das ist wieder ein Zeichen dafür, dass es sich um Pharisäer handelt. Keiner würde Abraham als Vater bezeichnen. Entschuldigung. Und das ist ein Zeichen, dass er auch ein Pharisäer war. Und er beruft sich mit seiner Anrede letztlich auf seinen Stammbaum, auf seinen israelitischen Stammbaum. Und Sohn wird er sogar im Vers 25 von Abraham selber genannt. Er ist ein Nachkomme Abrahams. Und Abraham erkennt sogar diese Nachkommenschaft an, auf die er sich beruft. Und dennoch kommt dieser Reiche nicht in Abrahams Schoß. Ja, es ist so, die israelitische Sohnschaft reicht alleine nicht aus. Genauso reicht es auch nicht aus, evangelisch oder katholisch zu sein. Auch nicht Evangeler, Baptist oder Grigionese. Auch in den Gottesdienst zu gehen, macht dich noch nicht zu einem Kind von Jesus und von Gott. In den Gottesdienst alleine zu gehen, reicht nicht aus, um nach dem Tod in seine Gegenwart zu kommen. Wir benötigen eine Beziehung, so wie sie Lazarus hatte. Lazarus, Gott ist meine Hilfe. Er vertraute trotz seiner schlimmen Situation, trotzdem, dass er vor der Tür, entschuldigt den Ausdruck, fast verreckt ist. Er vertraute auf Gott. Und das hat ihn letztlich zu ihm gebracht, zu Abraham, in Abrahams Schoß. Aber wieder zu dem Reichen. Er war der, der jetzt plötzlich bitten muss. Sein Durst scheint unbeschreiblich. Früher hat ihn Lazarus gebeten, aber er hat nicht reagiert. Jetzt wünscht er sich nur eine kleine Kühlung. So wie er früher auf keine Bitte reagiert hat, so reagiert jetzt keiner auf seine Bitte. Lazarus bleibt vor dem Reichen ohne Hilfe. Jetzt ist der Reiche ohne Hilfe. Und Abraham antwortete ihm und sprach, gedenke Sohn, du hast dein Gutes empfangen, hast dein Leben, ich fange nochmal an, gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Ja, Jesus, er lehrt hier nicht, dass auf irdisches Glück viel Leiden in der Ewigkeit folgt. Und auch nicht, dass wenn jemand auf der Erde viel leidet, dass die in den Himmel kommen werden. Die Schmerzen, die Pein, die Gottlosigkeit hat er deshalb, weil er Jesus nicht kannte, weil er Gott nicht in sein Herz aufgenommen hat, weil er keine persönliche Beziehung zu Jesus hatte. Er hat alles Gutes schon auf Erden empfangen und den Armen übersehen. Und jetzt erlebt er die Konsequenz seiner Gottlosigkeit. Lazarus dagegen wird getröstet und es geht ihm gut. Er ist in Abrahams Schoß. Und das ist für mich auch ein Trost, wenn ich manchmal schaue, auch wenn ich sehe, wie manch Christ im Leben leiden muss. Wenn ich sehe, wie auch wir es manchmal ganz schön schwer haben im Leben. Dann dürfen wir aber auch wissen, wir werden irgendwann getröstet werden. Lazarus wird getröstet. Und dann heißt es, und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Hier muss man dann eben sagen, es gibt ein zu spät. Wenn wir auf der Erde nicht erkennen und ablehnen, was uns in den Himmel bringt, dann ist es nach dem Tod zu spät. Ich kenne jemanden, der sagt, ach, mit dem Tod und Glauben, das ist so eine Sache. Wir werden einfach mal schauen, was kommt. Wir werden am Ende sehen, wer recht hat. Wollen wir das wirklich riskieren, dass die Menschen um uns herum so denken? Willst du das riskieren, auch für dich in deinem Leben? Es gibt ein zu spät. Und nichts zu machen, bringt uns in die ewige Pein, in die ewige Qual, in die ewige Gottlosigkeit. Wir sind nicht bei ihm. Und die Gewährung der Bitte des Reichen ist von dem her unerfüllbar. Und dann kommt der zweite Wunsch des Reichen. Dann sende Lazarus doch zu meinen Brüdern, damit er ihnen dringend zurede, damit sie nicht an diesen Ort der Qualen kommen. Und Abraham sagt ihm, ihr habt doch das Gesetz Mose und die Propheten. Und wenn sie nicht von ihnen überzeugen lassen, dann auch nicht durch Tote, die wieder auferstehen. Und der Reiche antwortet, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, dann werden sie Buße tun. Ich finde diese Stelle unglaublich. Der Reiche macht Gott hier, dem Abraham, fast einen indirekten Vorwurf. Ja, wenn da ein Toter kommt, dann würde ich reagieren. Dann hätte ich geglaubt. Aber nur die Mosebücher, nur die Prophetenbücher, das ist doch alles viel zu wenig, damit man hier auf der Erde tatsächlich eine Entscheidung treffen kann. Und wenn er schon zugrunde geht, dann macht er wenigstens andere mit dafür verantwortlich. Aber so geht es nicht. Jeder muss sich selbst entscheiden und niemand kann andere dafür verantwortlich machen. Wir könnten nicht sagen, ja, hätte mein Bruder mich anders behandelt, wären meine Freunde anders gewesen oder wäre ich in einem frommen Elternhaus doch aufgewachsen. Nein, wir müssen für unser Leben selbst Verantwortung tragen und vor Gott unsere Schuld bekennen. Und es reicht auch nicht zu sagen, ich bin eben als Kind frommer Eltern aufgewachsen und ich habe da so ein bisschen Glauben. Nein, es braucht eine Entscheidung von Jesus für Jesus Christus im Leben eines Menschen, damit man eben in Abrahams Schoß kommt oder letztlich ins Paradies, in die Gegenwart Gottes. Der Wunsch, besondere Zeichen und Wunder zu sehen, wurde bei dem Reichen laut. Wenn einer von den Toten auferstehen würde, dann glaube ich. Und dieser Wunsch ist bis heute aktuell. Einfach nur aufgrund zu glauben, weil wir die Bibel haben und in der Bibel tolle Sachen über Jesus stehen. Davon lassen sich ganz viele Menschen eben nicht überzeugen. Aber die Bibel, die sagt uns das, was am besten überhaupt ist. Die Bibel, die spricht davon, wie Jesus gelebt hat, wie er die Menschen geheilt hat, wie er die Menschen geführt hat, wie er die Menschen geliebt hat und am Ende für die Menschen gestorben ist und dann am Ende auferstanden ist von den Toten. Ja, wenn ein Toter wiederkommen würde, dann würden sie glauben. Wir haben doch Jesus, der das tatsächlich gemacht hat. Und viele Menschen glauben trotzdem nicht. Sie glauben nicht, dass was war vor 2000 Jahren, obwohl die Bibel das bestüberliefertste Buch der Antike ist. Obwohl da drinnen steht, dass Menschen ihn gesehen haben und viele hunderte Menschen gleichzeitig Augenzeugen wurden davon, dass Jesus auferstanden ist. Und trotzdem glauben viele Menschen nicht. Die Bibel, die wir haben, ist das Beste, was wir haben können. Deshalb ist sie auch eine große Autorität. Und deshalb glaube ich auch daran, dass das, was da drinnen steht, wahr ist. Und in diesem Wort haben wir genau das, was Abraham zu den Reichen sagt. Ihr habt doch Mose und die Propheten. Und wir haben letztlich sogar jemanden, der wieder zurückgekommen ist vom Totenreich. Wir können in der Bibel die Verheißungen lesen, in dem hunderte vor Jahren von Jesus an, wo Jesus angekündigt wurde, hunderte Jahre bevor er gelebt hat. Wir können von der Erfüllung im Neuen Testament lesen, wie Jesus gelebt hat, wie er das gemacht hat, was angekündigt wurde. Und wir lesen sogar davon, dass er einmal wiederkommen wird und uns sammeln wird. Wir haben Augenzeugenberichte, die extra aufgeschrieben wurden. Wir haben 4 verschiedene Evangelien, damit wirklich klar ist, das ist wirklich geschehen. Und dennoch glauben manche nicht. Ich lade uns ein, ich lade euch ein, daran zu glauben. Das Wort Gottes, das wir haben, ist ein Buch, was uns unheimlich gut beschreibt, was wir alles wissen müssen. Und es beschreibt eben diese Beziehung, die wir zu Gott und zu Jesus haben dürfen und haben sollten, damit wir eben in Abrahams Schoß kommen. Wir erfahren etwas über das Leben von Jesus, über Mose und auch die Propheten. Wir können alles nachlesen, was wichtig ist. Und aus diesem Grund lade ich uns ein, lade ich euch ein, da drinnen zu schmökern, da drinnen zu suchen und eben auch diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich will gerne mit Jesus unterwegs sein, denn es gibt allzu spät. Und der Ewigkeitssonntag will uns auch daran erinnern, damit wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Amen.